Heute feiern wir Ostern, die Auferstehung. Jesus Christus ist auferstanden, ein Toter aus dem Grabe empor. Mythos? Geht doch eigentlich gar nicht, oder? Kann nicht sein. Das gibt es nicht, oder? Als Paulus in Athen mit den Philosophen diskutiert, war das eine sehr heftige Diskussion. Und die war hochbrisant und interessant, diese Diskussion. Und zu diskutieren mit den Stoikern und Epikuräern, mit den hochkarätigen Geisteswissenschaftlern, war schon wirklich toll. Und dann fängt Paulus an und predigt das Evangelium und redet von der Auferstehung Jesu Christi. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Geht nicht. Passt nicht in unseren Verstand. Ja, es passt nicht in unseren Verstand. Alles, was wir uns an uns Menschen dran haben, passt nicht in unseren Verstand. Mit nichts können wir das ergründen. Seit dem Sündenfall sind wir abgeschnitten von diesen Erkenntnissen. Und nichts in uns und an uns macht uns fähig, da hineinzuschauen. Gar nichts. Wir sind weit weg von diesem Gott. Und wir haben keine Chance, auf ihn zurückzukommen. Er muss auf uns zukommen. Und weil das so schwierig ist und weil das eine unsichtbare Welt ist, kommt Gott auf uns zu. Er kommt auf uns zu, nicht wir. Als wir noch seine Feinde waren, kommt er. Er macht Fenster und Türen auf, immer ein kleines Stück und lässt uns in sein Reich sehen, das nicht von dieser Welt ist. Das gewaltigste Fenster, das er uns aufgemacht hat, ist dieses Wort. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Auferstehung in irgendeiner Form zu erschlüsseln, dann müssen wir da hineinsehen, müssen tief, tief graben. Weil das geht ja eigentlich gar nicht, Auferstehung aus den Toten. Seitdem ist auch nie einer mehr emporgekommen, also Mythos. Fangen wir an zu graben. Johannes der Täufer, Johannes 1, Vers 29, sieht Jesus auf sich zukommen. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Was nimmt der denn da weg, das Lamm der Jesus? Sünde der Welt, was ist das denn überhaupt? Ich habe nichts Böses getan, ich habe keine Sünde. Sünde, so haben wir am Karfreitag gehört, schon. Sünde ist nicht stehlen, betrügen, klauen und jemanden verhauen. Das sind die Folgen der Sünde. Sünde ist ein Zustand. Gott sagt, die Bibel sagt, Sünde ist der grundsätzliche Zustand der Gottesferne mit allem, was dazugehört. Und der Mensch lebt in der Gottesferne seit dem Sündenfall und kommt nicht zurück. Und er lebt deswegen in Sünde. Keiner von uns kommt da raus. Jetzt müssen wir weiter graben und sehen, warum das so ist. Was ist denn da passiert mit dem Sündenfall? Und 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir kennen alle dieses Bild von Adam und Eva, die an dem Apfelbaum einen Apfel abpflücken. Bildersprache, Hilfen. Bildersprachen, Hilfen, die uns als Menschen in der Gottesferne ein Stückchen weiter näher bringen an das, was da wirklich passiert ist. Es sind Bilder. Und das stärkste Bild, das Gott selbst von sich gibt, ist das Bild der Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bilde als Trinität. Mit Körper, Geist und Seele. Du und ich sind Geschöpfe Gottes. Diesen Menschen hat Gott geschaffen und hat ihn seinen Odem eingeblasen. Das bedeutet nichts anderes in dieser Bildersprache mit den Bäumen, dass Gott bei dieser Erschaffung des Menschen seinen Geist in den Menschen hineingesetzt hat und sein Leben in den Menschen, seine Seele hineingepflanzt hat. Geist und Leben. Und dann hat er ihm einen Garten Eden gebaut auf dieser Erde, in dieser Erde, die ganze Erde, und hat ihn da hineingesetzt. Damit hatte er einen Korpus, einen sichtbaren Bereich. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, geniale Wesen mit Körper, Geist und Seele. Und das wird dargestellt an dem Baum des Lebens und an dem Baum der Erkenntnis und an dem Garten Eden. Und wir wissen nicht, das ist die Beschreibung der Menschheit nach der Erschaffung Gottes auf dieser Erde, wie lange das gedauert hat. Wir sollen und müssen davon ausgehen, dass dieser Prozess, der jetzt einsetzt gleich bei dem Sündenfall, dass dieser Prozess ganz, ganz lange gedauert hat. Es war eine Katastrophe und ein langer, Jahrhunderte dauernder Prozess, dass sich der Mensch von seinem Gott löste. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Bildhafte Sprache. Hier ist, und das sollten wir beachten, von zwei Bäumen die Rede. Und hier wird nur vom Baum der Erkenntnis gesagt, dass wenn er davon isst, sterben wird, nicht vom Baum des Lebens. Interessanterweise finden wir diesen Baum des Lebens wieder auf den letzten Seiten der Bibel. Im Sendschreiben an die Gemeinden in der Offenbarung, an die Gemeinde in Ephesus: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Offenbarung. Da taucht dieser Baum des Lebens wieder auf. Aber bleiben wir zunächst bei dem Baum der Erkenntnis, denn der ist der Schlüssel. Denn von dem sollen sie nicht essen, denn werden sie sterben. Es ist der Geist. Es ist der gemeinsame Geist von Gott und Mensch nach der Erschöpfung. Das war eine Liebesbeziehung, eine tiefe Harmonie. Es war der Herzschlag Gottes mit dem Herzschlag des Menschen zusammen. Es war eins. Und der Mensch geht hin und lässt sich verführen. Auch da taucht jetzt der Böse auf. Aber nicht gegen seinen Willen. Das Böse war nicht übermächtig. Der Mensch hatte seinen freien Willen, das war das Genialste in diesem Geist, den Gott ihm mitgegeben hat. Und mit diesem freien Willen entschied er sich gegen Gott. Damit brach das Vertrauensverhältnis zusammen, und zwar ganz. Damit war die Lebensgrundlage, die gemeinsame Lebensgrundlage zerstört. Das war die absolute Katastrophe in dieser Schöpfung. Der Mensch bricht die Liebesbeziehung auf und verlässt Gott. Er lässt sich von ihm scheiden. Er bricht das Vertrauen. Die Folge ist der Tod. An der Stelle schon. Und eigentlich war an der Stelle schon alles zu Ende. Doch Gott sucht in dieser Katastrophe einen neuen Weg. Er lässt seine Schöpfung und seine Erde und seine Menschen weiterleben. Aber es sind jetzt völlig andere Bedingungen. Der Sündenfall hat an der Stelle die Ursache. Der Geist Gottes trennt sich von dem Geist des Menschen. Und wenn wir dazu die neutestamentliche Parallele suchen, dann schreibt Paulus: Unser Geist zeugt mit seinem Geist, dass wir Kinder Gottes heißen. 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, haben wir gehört? Der Mensch ist geworden einer wie einer von uns. Haben wir das mal gelesen? Dass das Wort Gottes dir und mir sagt, dass der Mensch so war wie Gott. Er war einer so wie wir. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme, da kommt der zweite Baum, und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von dem Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Jetzt wird Gott konsequent. Die Folge, dass sich der Mensch von ihm getrennt hat. Er schließt sein Reich ab und trennt sich von seiner ganzen Schöpfung. Der Weg zum Baum des Lebens ist zerstört. Die Seele des Menschen, in die Seele des Menschen zieht jetzt der Tod ein, den er vorher nicht kannte. In diesem lange andauernden Prozess, es gibt Ausleger, weil die Geschichte, das ist ja auch eigentlich unvorstellbar, da gab es Menschen in diesem Prozess, die sind 700, 800, 900 Jahre alt geworden, geht eigentlich. Es gibt Ausleger, die sagen, das gehört zu dem zeitlichen Ablauf des Trennungsprozesses von Gott. Dass der Tod in den Menschen eingezogen hat, war eine lange Entwicklungsgeschichte und fürchterlich, unumkehrbar. Nun wird der Mensch beherrscht vom Teufel. Wollen wir das wahrhaben? Der Tod ist seine mächtigste Waffe und ergreift sich jede Seele. Verlassen wir uns drauf. Interessanterweise, wenn wir zu dieser Überlegung die Versuchungsgeschichte Jesu mal heranziehen, dann ist diese Versuchungsgeschichte, da treffen der Teufel und der Gottessohn persönlich aufeinander. Die mächtigsten Menschen in unserem ganzen Universum treffen da aufeinander. Und der Teufel, das sind übrigens drei Versuchungen, und auch da ist der Trinitätsgedanke tief verwurzelt, aber das müssten wir aufrollen, das wäre eine separate Predigt. In einer der Versuchungen geht der Teufel hin, in einer Vision führt Jesus auf den Berg und zeigt ihm alle Reiche der Erde, alle, die Sichtbaren wie die Unsichtbaren, alle, und sagt der Teufel Gott: Siehst du alle diese Reiche der Erde, sie gehören mir. Denn mir sind sie übergeben. Und Jesus wieder: Wenn du mich anbetest, werde ich sie dir geben. Vorstellbar? Und Jesus tut das nicht. Er reagiert: Weiche von mir, Satan. Das erste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und niemand anders. Und der Teufel wich von ihm. Dennoch ist der Teufel, ist der Satan, der Gegenspieler, der Vater, der Lügner. Jesus sagt einmal, es ist der Lügner von Anfang an und ist der Vater der Lüge. Ja, sollte Gott gesagt haben? Dieser Teufel ist mächtig. Er greift jede Seele, die Gott noch geschaffen hat. Auch heute noch. Und nichts haben wir dem entgegenzusetzen. Und das weiß Gott. Und Jesus auch. Und jetzt, wenn wir die ganzen Geschichten lesen und die Verhältnisse, die daraus entstanden sind, als real und als Wirklichkeit anzunehmen für mich und für das, was mich auch heute noch umgibt, denn das ist bis heute so, dann bekomme ich einen anderen Blick auf mich selbst und auf Gott und vor allen Dingen auf das Sterben. Gott geht immer wieder auf den Menschen zu und baut neue Brücken. Er geht auf den Menschen zu und versucht immer wieder Menschen in diese Liebesbeziehung mit hineinzunehmen, wenn das auch schwer ist, weil das Umfeld feindlich ist. Und das wird schwierig. Das Bild von Kain und Abel, Kain erschlug Abel, erster Brudermord, ist das Symbol für dieses Spannungsfeld. Und seitdem gibt es nur noch Kriege, Mord, Totschlag auf dieser Erde. Es hat keine Zeit seit dem Sündenfall auf dieser Erde gegeben, wo überall Frieden war. Der Teufel, der Lüge, der Satan ist der Zerstörer und er greift sich jede Seele. Und jetzt zu Ostern, Karfreitag, greift Gott zum Äußersten. Gott selber wird aktiv, er ist der Handelnde, er wird Mensch. Als Gott auf diese Erde kam, wurde Gott selber Mensch, ganz Mensch. Und wenn er ganz Mensch war, geht Gott so weit, dass er sich selbst zum Feind macht. Denn durch den Bruch des Vertrauens wurde der Mensch sein Feind. Vorstellbar, dass Gott selbst sich diese Schuld auflädt. Dieser Prozess der Heilung war lange wie der Prozess der Trennung. 33 Jahre hat dieser Prozess gedauert. Und dann hing Jesus am Kreuz. Als kurz vor Karfreitag sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sagt den Jüngern, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden, er wird gegeißelt, verhöhnt, verspottet und geschlagen werden. Sie werden ihn ans Kreuz nageln und töten und er wird am dritten Tage auferstehen. Dann steht da, und die Jünger verstanden nicht, was er sagte. So wie wir. Wir verstehen auch nicht. Und dennoch haben wir die Informationen und die Kraft Gottes, die uns die Türen und die Fenster öffnen, um das ein Stück weit erfassen zu können. Und jetzt geht er aufs Äußerste, wirklich am Kreuz. Das Erste, was am Kreuz geschah, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das ist der erste Schritt nach dieser Kreuzigung. Der Geist geht zurück an Gott. Er war gewaltig, denn er war Gottes Sohn und ganz Mensch. Und jetzt passiert Folgendes. Und jetzt werden wir in diese bildhafte Sprache weiter einsteigen müssen, um es erklären zu können. Jesus stirbt. Und der Teufel tut genau das, was er immer tut. Er greift sich die Seele und holt diese Seele in sein Zentrum. Was er mit jedem Menschen macht, denn die Macht hat er nach dem Sündenfall. Und als er diese Seele Jesu Christi in seinem Zentrum hatte, sieht er, diese Seele hatte keine Sünde. Die einzige, sie war schuldlos. Diese Seele trug in sich die Kraft, jetzt schon die übermäßige Kraft des ewigen Lebens. Was habe ich da reingeholt? Und dieser Gottessohn, bildhafte Sprache, holt das flammende Schwert Gottes heraus und enthauptet den Teufel. Der Tod ist getötet. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist getötet. Und diese Seele war nicht festzuhalten. Und die Kraft war stärker als alles andere, stärker als die Kraft des Todes. Und er stieg hinauf aus dem Grab und die Auferstehung war vollbracht. Am dritten Tag geht Thomas hin und legt real und räumlich die Hände in die Seite Jesu und in die Male seiner Hände. Und sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt, glückselig, der da glaubt und nicht sieht. Der Geist ist neu gemacht durch Pfingsten. Und jetzt entsteht etwas, was unvorstellbar ist und doch real. Das neue Leben ist auf der Erde gegründet durch Jesus Christus. Ein Leben, das kein Sterben greifen kann. Eine neue Seele. Hesekiel Kapitel 34. Wenn du an Jesus Christus glaubst, nimm dir das tote, steinerne Herz aus dir heraus und setzt das sein fleischernes Herz in dich hinein. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Die räumliche Trennung ist aufgehoben. Das Leben ist in diese Welt hineingekommen, das unbesiegbare Leben in die tote Welt. Gott hat es, Jesus Christus, neu gegründet. Die Cherubin, die als Wachen dastehen, klappen ihre Flügel ein und der Weg zum Himmel ist frei für dich und mich. Dann hat der alte Mensch eine neue Seele bekommen. Und dann kommt Pfingsten, die Krönung. Pfingsten ist das wichtigste Fest der Christenheit überhaupt, weiß nur keiner. Denn an Pfingsten kommt der Geist Gottes auf den Menschen zu, der Geist, der ewig lebende Geist mit seiner Ewigkeit, und zieht ein in den alten Menschen und verändert uns völlig. Er macht uns ganz neu. Und es entsteht wieder ein Zustand der totalen Gottesnähe. Im geistlichen Bereich wie im seelischen Bereich. Und der Herzschlag Gottes geht mit unserem Herzschlag wieder untrennbar zusammen. Glauben wir das? Ewiges Leben, Kraft Gottes jetzt in dir und mir. Es ist so schwer, ich weiß. Was wir noch haben, und das ist das Problem, wir haben den alten Korpus. Hätten wir auch das dritte, den neuen Leib, den wir bekommen werden, jetzt schon wären wir nicht mehr hier. Denn alles das, was uns hier umgibt, ist vergänglich. Alles Sichtbare ist vergänglich und alles Unsichtbare ist ewig, Aussage von Paulus. Aber das macht Gott bewusst. Es ist nur eine kurze Zeit. Aber in dieser kurzen Zeit sind wir, die Kinder Gottes, die Botschafter dieses Evangeliums. Lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der keine Sünde kannte, hat er zur Sünde gemacht. Und so wird über allen Trauer und über allen Schmerz hinweg diese Sicht uns tragen, jeden Tag, und sie wird uns vorwärts bringen, weil wir das Ziel vor Augen haben. Christus hat aus dir und mir einen neuen Menschen gemacht. Und den Leib, den wir noch nicht haben, den werden wir bekommen, aber auf den warten wir. Aber jeder Tag lohnt sich zu leben, weil es ein neues Leben ist. Ein Leben im Reich Gottes, in einem feindlichen Umfeld. Und doch lohnt es sich. Es ist eine neue Zeit. Wir wollen sie nehmen, jeden Tag aus Gottes Hand. Amen.